Wisst ihr, ich denke, ich habe gerade so diesen Gedanken gehabt, wie glücklich wir eigentlich sein dürfen und sollen, wenn wir verstehen, wie sehr wir Jesus brauchen. Ich denke, oft sind wir an einem Punkt, wo es uns gar nicht so bewusst ist, ja, wie sehr wir Gott brauchen, weil wir kommen ganz gut zurecht, es funktioniert alles ganz gut, es läuft alles in seinen Bahnen und uns geht es gut. Aber es ist eigentlich ein so viel größerer Segen, wenn wir verstehen, wie sehr wir ihn brauchen. Ich denke, deswegen lässt das auch zu, dass immer wieder mal so schwierige Zeiten kommen oder wo wir uns einfach unsicher sind. Und dafür bin ich auch dankbar, weil er ist wirklich in unserer Schwachheit dann stark und kann uns dann einfach nochmal weiterführen und nochmal zeigen, wie treu das er ist.
Ich habe immer gebeten als letztes Lied, ein Lied zu singen, die aus einer Zeit der prophetischen Anbetung gekommen ist, vor einigen Jahren, vor vielen Jahren. Das heißt, O Israel. Und wir wollen etwas über Israel reden heute Morgen. Und es ist uns auch klar geworden, wie wichtig das Prophetische ist für uns in der Vorbereitung auf dieses Seminar. Und während des Seminars haben wir mehrmals gesehen, wie Gott einfach prophetisch geredet hat, wie er uns geführt und geleitet hat. Als ich dieses Lied zum ersten Mal hörte, wusste ich in meinem Geist, das muss in Israel gesungen werden. Und wir kennen Leute in Israel, Musiker. Ich habe das Lied sofort hingeschickt und sagte, das Lied muss in Israel gesungen werden. Die haben nichts damit gemacht. Irgendwie, die waren nicht angesprochen. Okay, ich habe mich nicht geärgert. Jeden habe ich vergeben, es war alles okay. Aber dann bekamen wir eine Einladung von Christliche Freunde Israels, das Amber und Ewald, die führen die Geschäfte von Christliche Freunde. Ihr werdet mehr davon hören heute Morgen. Wir bekamen eine Einladung, mitzumachen bei ihrem 25. Jubiläum. Und wir dürften einen Abend den Lobpreis leiten. Halleluja. Und so, schätz mal, welches Lied wir da gesungen haben. Das war das erste Mal, Gott hat uns diesen Vorrecht überlassen, das Lied in Israel zu singen. Das war so eine gewaltige Erfahrung für mich. Die anderen, die haben es wegstecken können, ich habe heulen müssen. Also, aber das war so schön. Aber dann, Gott hat noch mehr im Sinne gehabt. Letzten November waren wir eingeladen, teilzunehmen an einem ganz besonderen Treffen in der Knesset. 7 Ministerien aus der Regierung haben über 40 christliche Organisationen eingeladen, die Holocaust-Überlebende unterstützen, um sie zu ehren. Die israelische Regierung hat christliche Freunde Israels eingeladen, nicht die Organisation, sondern 40 Organisationen, und die sind alle Organisationen, die irgendwie Holocaust-Überlebende dienen. Und Halleluja, danke Jesus. Und schätze, welches Lied wir da vorsingen dürften. Dieses Lied. Ihr bekommt es auf Deutsch. Wir haben es dort auf Englisch singen dürfen. Aber das ist, hört es mal einfach an. Und während ihr das hört, betet auch mit für Israel. Tröstet, tröstet mein Volk.
Israel, Volk der Völker.
Preis dem Herrn. Ich möchte gerne heute, ich habe eigentlich zwei Ziele. Erstens mal möchte ich uns als Gemeinde Jesu, als Leib Christi ermutigen, Israel als Thema aufzunehmen. Für viele, es ist nicht so sehr, dass das Gemeinden gegen Israel sind. Ganz und gar nicht. Es ist einfach kein Thema. Und doch ist es so ein wichtiges Thema. Denn als Gott Abraham berufen hat, hat er gesagt, die, die dich segnen, werde ich segnen. Die, die dich fluchen, werde ich verfluchen. Es ist eine sehr, sehr klare Sache in der Schrift, dass wie die Nationen zum Beispiel reagieren auf Israel, wie sie mit Israel umgehen, definiert die Schicksale der Nationen. Wir haben eine riesige Vorrecht als Dienst. Erstens mal als Derek Prince Ministries, als internationale Bibellehrdienst. Für uns ist es interessant, weil für uns ist Israel und das Volk Israel und die Liebe zu Israel ist für uns wie das Atmen immer gewesen. Das war immer so ein Teil von uns, dass wir gar nicht gemerkt haben, dass es vielleicht für andere Leute kein Thema wäre. Das war so selbstverständlich für uns. Und erst später, als wir merkten, dass es für so vielen kein Thema war, beziehungsweise für so vielen, dass es sogar eine Gedanke gab, dass wir Israel in Gottes Augen irgendwie ersetzt haben, dass die Ersatztheologie, da waren wir erstmal erschrocken. Absolut erschrocken. Und so freue ich mich, dass wir mit Israel zu tun haben. Vielleicht wisst ihr die, ihr Derek Prince kennt, seine Berufung, also er ist gerettet worden in der Armee, in den Sudan. Und dann kam er nach Jerusalem, nach Ramallah, wo er Lydia, seine erste Frau, kennengelernt hatte. Sie hatte so ein Haus und die Soldaten, die kamen zu ihr und die hatten Bibelarbeiten und so weiter und so fort. Lydia hatte auch 9 Adoptivtöchter gehabt. Sie hat so ein Kinderheim gehabt. Und sie war, ich denke, 20 Jahre älter als Derek. Und Derek hatte den Berufung vom Herrn, geht hin und heirate Lydia und adoptiere diese Mädchen und nimm sie auf als deine Familie und sei Vater zu den Mädels und Ehemann zu Lydia. Die hatten eine wunderbare Beziehung, eine wunderbare Ehe, auch mit diesem Altersunterschied. Und er war da, als Israel als Nation geboren war. Er ist geflohen, hat fliehen können mit seiner Familie auf der letzten Konvoi, der Jerusalem verlassen hatte. Sind gerade noch rausgekommen vor diesem ersten großen Krieg. Und so ging es weiter. Er liebte Israel, er wohnte in Israel. Lydia starb dann allmählich, der ist dann nochmal verheiratet mit Ruth Prince. Einige kennen sie vielleicht noch. Und die wohnten in Jerusalem. Teils in Florida, teils in Jerusalem. Die reisten über die ganze Welt, dienten überall in alle Nationen der Welt, in alle Denominationen. Es war ein sehr interessantes Leben, die er führte. Aber diese Liebe zu Israel ist immer ein sehr wichtiger Punkt für ihn. Derek war auch Gründer von Intercessors for America. Das war das erste, die Fürbitte für Amerika. Das war der Anfang dieser Fürbittebewegung. Jetzt gibt es Fürbitte für Deutschland, Fürbitte für alle Nationen, Fürbitte für Israel. Derek war dabei, als das gegründet wurde. Er war dabei, als die christliche Botschaft in Jerusalem gegründet wurde. Die haben einen Stand genommen. Die Arabische Liga hat gesagt, jedes Land, der seine Botschaft in Jerusalem hat, ist ein Feind der arabischen Welt. Und so hat jedes Land hat seine Botschaft rausgezogen aus Jerusalem und in Tel Aviv gestellt. Und da haben die Christen gesagt, nein, wir machen eine Botschaft, die christliche Botschaft in Jerusalem. Und das ist die einzige Botschaft bis heute, der seinen Hauptsitz in Jerusalem hat. Und Derek war dabei bei der Gründung. Cindy und ich haben das Vorrecht, wir werden im Januar bei den Fürbitte für Israel, wir nehmen an den Gebetskonferenz teil. Jetzt im Januar, preis dem Herrn. Das ist alles in der Familie. Das ist alles so organisch gewachsen. Als wir dann die christliche Freunde Israels übernehmen dürften, dann hatten wir plötzlich die Arbeit von Ray und Sharon Sanders im Haus mit Derek Prince. Die sind Freunde. Wenn du zu denen in Jerusalem gehst, in der Bibliothek, findest du alle Bücher von Derek. Organisch, Familie, das ist unsere Berufung, das ist unser Pfad. Und so sind wir einfach verblüfft, wenn wir zurückschauen und sehen, wie Gott alles so geführt hat. Was er für uns geöffnet hat. Wir sind so wie ihr, eigentlich eine ganz kleine Gruppe. Wir sind versteckt im Land, in der Pampas, draußen in Bayern, das ist deutsches Ausland. Keiner weiß, wo wir sind. Und ganz außergewöhnlich, in keiner Relation zu unserer Größe, hat Gott Türen aufgemacht, die Welt zu berühren, die Nation zu berühren. Auf eine Art und Weise, wo wir sagen, Herr, Halleluja. Wir erkennen dadurch auch unsere Verantwortung. Herr, gib uns Gnade, dass wir Wahrheit geben, dass wir dein Wort weitergeben. Vater, dass wir dein Volk gut dienen, dass wir sie keinen Schmarrn erzählen, dass wir sie gut ernähren. Und preis dem Herrn, dass wir diese Erbschaft von Derek haben, womit wir Deutschland dienen dürfen. Dass wir diese wunderbare Lehre über Israel, dass wir Menschen teilhaben lassen können an Sachen, die Israel tatsächlich Tag für Tag segnen. Es werden Terroropfer in Jerusalem, in Israel gedient. Die Holocaust-Überlebende, die werden besucht, regelmäßig. Man setzt sich mit ihnen hin, so wie mit dir. Wir kommen zu dir, Oma, und wir setzen uns mit dir am Tisch und wir haben Tee, Kaffee miteinander. Ich weiß nicht, ob du Kaffee trinkst oder... Doch, Tee, alles. Die hören die Geschichten, die umarmen sich, die... Versteht ihr? Was kannst du einer Holocaust-Überlebende noch geben? Außer die Liebe Gottes, durch deine eigene Hände, durch deine eigene Arme. Decken, die gestrickt sind von Leute in Amerika, die so gerne was machen wollen, die stricken so ganz schöne Decken und schicken es hin und die werden als Geschenke hingebracht. Das junge Ehepaare werden geholfen, Ehepaare Einwanderer, die reinkommen, die gerade gekommen sind, die haben nichts. Die können bei christlichen Freunden Israel vorbeigehen und eine Auswahl von wunderschönen Hochzeitskleidern, können ein wunderbares Kleid, Anzug auswählen und Schmuck und alles Mögliche, dass sie eine wunderschöne Hochzeit haben können, in Würde. Halleluja. David Shield, die Armee des Militärs, sind so viele junge Männer und Frauen, die von anderen Ländern kommen, um im Militär zu dienen, um ihr Land zu schützen. Die sind einfach berufen, gezogen, das zu tun und sie tun das, haben aber keine Familie da. Also was machen die an den Feiertagen? Was machen die? Christliche Freunde Israel greift sie auf, besucht sie, hat Gemeinschaft mit ihnen. Das ist eine wunderbare Sache und es geht weiter. Es geht weiter. Derek Prince Ministries, wir sind dabei, wir übersetzen Dereks Lehre auf Hebräisch und stellen es dort zur Verfügung. Es sind auch Russen, Juden, also sehr, sehr viele Einwanderer. Du kannst jede Sprache bringen und du findest eine Gegenüber dafür. Also es ist einfach toll. Dort aktiv sein zu dürfen. Es ist toll auch zu erkennen, dass wir eine Missionsberufung haben für Deutschland. Deutschland war mal ein Land der Missionare. Heute ist sie Missionsland. Amen. Heute sind wir wenige, die Jesus kennen. Wenige, die das Evangelium bringen können. Und manchmal vergessen wir das, weil das Land so gut geht. Aber ich erkenne, dass unsere Berufung für Deutschland, diese wertvolle Bibelmaterial unter den Menschen zu bringen, ist ein Missionsauftrag von Gott. Und so laden wir auch Menschen ein, da mitzumachen, uns zu helfen, dass wir Derricks Bücher übersetzen und auf den Markt bringen können. Wir haben jetzt gerade ein Projekt, erzähle ich kurz. Die Fundamente, die waren also 3-Band-Set, die standen zur Verfügung, schon viele Jahre von Fliss Verlag herausgebracht. Über 20 Jahre stehen die Bücher zur Verfügung. Aber die 3 Bänder kosteten 32,50 Euro. Und es sind die grundlegendsten Lehren der Bibel, der Baustein, der Grundstein, worauf wir unseren Glauben bauen. Und es tat mir immer weh. Jetzt haben die uns gesagt, Fliss Verlag hat angerufen, hat gesagt, du, wir hören auf, wir werden das nicht mehr nachdrucken, wollt ihr es nicht übernehmen? Ich habe gesagt, ja, ja. Und dann haben wir es zusammengefasst in eine ganz dicke 600-seitige Schinken. Das ist jetzt in der letzte Korrekturlesungsphase. Es kommt raus vor Weihnachten, so Gott will, Halleluja. Und wir haben Leute gebeten, wollt ihr nicht mithelfen? Wir wollen es nicht so teuer machen. Wenn ihr uns helfen, dann können wir das Ding für 12,50 Euro auf den Markt bringen. Das ist erschwinglich für jeden Christ, für jeden Mensch, der sucht. Und wir haben das Ziel erreicht. Die Leute, die unsere Freunde, die haben uns geholfen. Und so ist es. Und mir sind die Augen aufgegangen. Ja, das ist unsere aller Berufung. Machen wir weiter so. Viele von Derricks Büchern sind vergriffen. Sind viele Dinge, die nachgedruckt werden müssen. Also, lass doch die Freunde des Dienstes daran teilhaben. Helft uns, die Dinge wieder auf den Markt zu bringen. Helft uns, Deutschland zu erreichen. In Jesu Namen. Das ist einfach unsere Berufung. Es sind viele, viele Organisationen, die Israel dienen, die das Evangelium predigen, die wirklich würdig sind, zu unterstützen. Aber wir sind nun hier, und ich kann euch nur um das erzählen, was wir machen. Und euch gerne einladen, diese Dienste zu unterstützen. Ihr ahnt es vielleicht, dass wir darauf hingehen, ein Opfer einzusammeln. Amen. Oh, was für eine Überraschung. Bevor wir das machen, möchte ich euch noch ein paar Sachen ans Herz legen. Derrick ist wahrscheinlich einer mit Bob Mumford zusammen. Die sind wahrscheinlich die beiden, die uns am meisten geprägt haben. Und Derrick hat mir wirklich geholfen, zu verstehen, wie man Gottes Wort verstehen kann. Ihm einfach so zu nehmen, wie er ist. Und ich bin Derrick so dankbar dafür. Halleluja. Ich bin dir, Jesus, dankbar, dass du Derrick diese Gabe gegeben hat. Derrick ist Professor. Der kennt Griechisch. Der ist einer von diesen Menschen, eine Genie. Der war der jüngste Professor auf King's College in Cambridge. Ein Professor der Philosophie. Der liest die Bibel in seinen Urtext. Griechisch und Hebräisch. Also ihm macht es nichts aus. Und so kann er auch von diesen Hintergründen auch sprechen. Halleluja. Sehr, sehr hilfreich. Und jetzt wollen wir ein Opfer einsammeln. Das ist auch wiederum ohne Zwang. Ich habe euch einige Informationen gegeben, aber das ist wirklich kein Zwang. Genauso wie wir das gestern gemacht haben. Wir werden diese Krüge 2-mal durch die Reihen gehen lassen. Denn ich meine es wirklich ernst, wenn du hier bist und du weißt nicht, wie du nach Hause kommst, dann sollst du so frei sein und dir was rausnehmen. Wir lassen es 2-mal durchgehen, weil hier am Anfang werdet ihr kaum Möglichkeit haben, da ist nicht sehr viel drin. Deswegen kommt es wieder nochmal durch die Reihen. Also gestern haben wir festgestellt, es war ein bisschen verwirrend und Leute haben noch was draufgegeben. Also das war aber nicht der Absicht. Bitte. Aber es ist, lass uns doch geben in Freiheit, denn Gott will alle Gnade ausgießen. Amen. Er will seinen Reichtum ausgießen, damit wir zu alle Zeiten volle Gnade, volle Genüge haben und noch reich sind zu jedem guten Werk. Er will uns nicht das Geld aus der Tasche ziehen, sondern er will mehr hineingeben, damit wir reich werden zu jedem gutes Werk. Und wenn du meinst, das, was ich heute gehört habe, ist ein gutes Werk, dann hau rein. Und seid frei zu geben mit fröhlichem Herzen. Wenn du es nicht mit fröhlichem Herzen kannst, dann sei doch so ehrlich vor Gott und sag: Herr, na, konni net. Und gib nicht. Aber ich pflege es auch zu sagen, wenn dieser Korb oder Krug an dir vorbeigeht, auch wenn du nichts reinlegst, dann nimm das in die Hand und sag: Herr, heute habe ich nichts oder will ich nicht geben. Der ist okay damit. Der ist absolut okay damit. Keine Verdammnis. Herr, ich will heute nicht geben, aber ich gebe dir mein Herz. Okay? Machen wir das? Also nehm diese Krug in der Hand, nicht einfach so vorbeisausen lassen. Es ist eine Möglichkeit, eine Glaubensakte. Es ist eine Möglichkeit, deinen Glauben Ausdruck zu verleihen vor Gott. Ob du was reintust, ob du was rausnimmst oder ob du nichts tust. Okay? Ich lese erstmal aus Jesaja. Ich fange an am Ende der Botschaft und dann gehen wir zum Anfang. So wie ein Flashback. Jesaja 40, 1 bis 5. Das ist unsere Berufung Israel gegenüber. Da heißt: Tröstet, tröstet mein Volk, spricht eure Gott. Redet mit Jerusalem freundlich und predigt ihr, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat, dass ihre Schuld vergeben ist. Denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Und klingt das nicht irgendwie wie Jesaja 61? Der Geist des Herrn ist auf mir. Vielleicht können wir das einmal lesen. Das ist ein interessanter Vergleich. Jesaja 61. Irgendwo kommt das jetzt, Edzard. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen. Tröstet, tröstet mein Volk. Redet mit ihr freundlich und predigt ihr, sagt es in Jesaja 40. Hier sagt es: Du sollst, der hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, die Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Und nun haben wir hier das Tröstet, tröstet mein Volk, wo es heißt, wir sollen freundlich zu Jerusalem reden, wir sollen ihr predigen, wir sollen ihr eine Botschaft bringen, dass ihre Knechtschaft ein Ende hat. Halleluja! Halleluja! Wir sehen in unseren Tagen, wie Gott die Juden aus aller Welt wieder sammelt in seinem Land. Ihr Knechtschaft ist zu Ende. Die sind frei in ihrem eigenen Land. Halleluja. Nicht, dass sie nicht angefochten sind, aber die sind frei in ihrem eigenen Land. Und das ist interessant, denn sie hat doppelte Strafe empfangen von der Hand des Herrn für alle ihre Sünden. Und das ist eine interessante Sache. Es ist nicht unbedingt das Schönste, die Auserwählten des Herrn zu sein. Er hat die Juden, er hat sein auserwähltes Volk als ein Zeichen benutzt über die Jahrhunderte, Jahrtausende für die Nationen. Es ruft eine Stimme in der Wüste: Bereitet den Weg des Herrn, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade. Und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden. Und alles Fleisch miteinander wird es sehen, denn des Herrn Mund hat's geredet. Also, unsere Berufung als Gesamtheit will ich so zusammenfassen. Wir sollen Israel trösten auf allen möglichen Wegen. Wir sollen schauen: Herr, wie soll ich jetzt Israel trösten? Wir können ihr freundlich zusprechen, wir können predigen, wir können sie ermutigen: Du, deine Knechtschaft ist zu Ende, es ist okay, der Herr ist bei euch. Können sogar ihre Schulden, wir können sagen, eure Schulden sind vergeben. Gott hat eine Gnade ausgegossen. Es ist kein Ersatz für die Erlösung durch Jesus Christus. Die werden zum Schluss, ganz Israel wird errettet werden. Amen. Und wenn ich das so sagen darf, die Israel wird errettet. Es ist in diesem Prozess. Vor 20, 25 Jahren haben wir von etwa 1200 messianische Juden gehört. Ein paar Gruppen hier und da. Jetzt sind es über 250.000 messianische Juden. Das sind Juden, die Jesus anerkannt haben als ihr Messias, als ihr Herr und Heiland. Sind über 200 messianische Gemeinden in Israel und viel mehr in der ganzen Welt zerstreut. Es passiert. Ganz Israel wird errettet. Gott ist dabei, das zu machen. Halleluja. Aber dann dieser letzte Teil. Wir haben hier dieses Wort, wo es heißt, es ruft eine Stimme in der Wüste. Wer ist das wohl? Aus dem Neuen Testament. Johannes den Täufer. Das ist genau, was er war. Er war diese Stimme in der Wüste, der sagt, bereitet den Weg des Herrn. Das ist eine prophetische Aussage, der in unsere Tage reicht. Und dann heißt es, alle Täler sollen erhöht werden und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden und was uneben ist, soll gerade, was hügelig ist, soll eben werden. Also das ist eine Ingenieurarbeit. Okay, was machen wir denn? Wir können wohl ein paar Backer mieten, können nach Israel fahren, können anfangen zu backern. Die Täler auffüllen, die Hügel müssen eh runter, also nehmen wir die Hügel in den Tälern hinein und so weiter, machen eine ebene Weg. Wenn das so zu kurvig ist, machen wir es gerade. Ich verstehe das als eine geistliche Aufgabe für uns als Christen, dass wir in die Fürbitte eintreten mit einem ganz konkreten Gebet. Dass wir sagen, Herr, alles, was deine Herrlichkeit hindert, denn lesen wir diesen letzten Vers. Warum soll das gerade gemacht werden? Warum die Täler aufgefüllt? Warum die Hügel runtergebracht? Warum diese Ebene, diese gerade Highway, diese Autobahn? Das ist eine Autobahn beschrieben, Amen. Das Hügelige, das Kurvige, gerade gemacht. Das, was machen wir, wenn wir eine Autobahn bauen? Das ist genau, was gemacht wird. Warum? Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden. Nicht nur für Israel, sondern alles Fleisch miteinander wird es sehen. Denn des Herrn Mund hat's geredet. Das ist eine Festigung dieser Aussage. Eine Festigung, das ist von Gott. Das ist Gottes Wille. Dürfen wir das beten? Ja. Was ist unsere Zuversicht? Wenn wir beten gemäß seines Willens, dann wissen wir, dass er uns hört. Wenn wir wissen, dass er uns hört, dann wissen wir, dass er unsere Gebete erhört, dass er das erfüllt, worum wir bitten. Okay, wie können wir Israel trösten? Praktisch haben wir bereits erwähnt, was wir machen können. Wir können entweder gehen oder sie herbringen oder wir können die unterstützen, die das machen. Halleluja. Aber im Gebet haben wir eine Aufgabe, die nur wir erledigen können. Wir sind die einzigen in der ganzen Universum, die diese Aufgabe aufnehmen können und sie vollbringen. Herr, in Jesu Namen reise ich jetzt jeden Berg runter, der deinen Herrlichkeit verhindert. Die Offenbarung deiner Herrlichkeit soll geschehen. Vater, ich fülle die Täler. Herr, zeig mir, was ich jetzt beten muss. Was ist jetzt dran? Aber auch spezifisch wird er dir was sagen. Aber hier generell, das kannst du immer wieder wiederholen. Sagt, Herr, ich mache das Kurvige, das Hucklige. Das mache ich jetzt eben in Jesu Namen, im Geiste, Vater. Ich sehe diesen Bahn, ich sehe diesen Autobahn. Ich bereite sie vor im Namen Jesu. Es soll so sein, wie du es meinst, Herr. In Jesu Namen. Und dieses Gebet nimmt er und er setzt Himmel und Erde in Bewegung, sie zu erfüllen. Weil es ist ein Gebet nach seinem Willen. Lass deine Herrlichkeit offenbar werden, Herr. Ich bereite im Namen Jesu diese Bahn vor. Das ist Trösten. Das ist Israel trösten. Vater, lass deine Herrlichkeit in Israel offenbar werden. Es kann sein, dass du überhaupt keinen Bezug hast zu Israel. Es kann wirklich sein, dass das ein neuer Gedanke ist. Aber es ist eine Herausforderung, es ist ein Abenteuer, es ist, du stellst dich Gott zur Verfügung, um seinen Willen zu erfüllen, und irgendwie hat Gott uns so lieb, dass er sagt, weißt du, mein Kind, ich habe Großes vor, aber ich will es mit dir machen. Komm und arbeite doch mit. Was für ein Vorrecht. Was für ein Abenteuer. Halleluja, Jesus. Wer bin ich, dass du dich um mich kümmerst, Herr? Ich bin doch niemand, ich bin ein Sünder. Wie oft denken wir, oh Gott, such dir doch jemand anders. Du weißt, mit mir ist es doch hoffnungslos. Aber nein, er sagt, ich habe dich berufen. Ich habe über die Milliarden von Menschen geschaut und ich habe gesagt, ich nehme dich beim Namen, du bist meins. Du bist meins. Ich nehme dich beim Namen, ich rufe dich, komm, du bist meins. Wir machen das miteinander. Wir machen das miteinander. Wow. So ein Gedanke ist viel zu groß. Lass uns mal Matthäus aufschlagen. Matthäus 25. Wenn aber der Menschensohn kommen wird in seine Herrlichkeit und alle Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Thron seiner Herrlichkeit. Und alle Völker werden vor ihm versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, wie ein Hirt die Schafe von den Böcken scheidet. Und wird die Schafe zu seiner Rechten stellen und die Böcke zur Linken. Da wird dann der König sagen zu denen zu seiner Rechten, komm her, ihr Gesegneten meines Vaters, ererbt das Reich, das euch bereitet ist von Anbeginn der Welt. Denn ich bin hungrig gewesen und ihr habt mir zu essen gegeben. Und ich bin durstig gewesen und ihr habt mir zu trinken gegeben. Ich bin ein Fremder gewesen und ihr habt mich aufgenommen. Ich bin nackt gewesen und ihr habt mich gekleidet. Ich bin krank gewesen und ihr habt mich besucht. Ich bin im Gefängnis gewesen und ihr seid zu mir gekommen. Dann werden ihm die Gerechten antworten und sagen, Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dir zu essen gegeben oder dürstig und haben dir zu trinken gegeben? Wann haben wir dich als Fremden gesehen und haben dich aufgenommen oder nackt und haben dich gekleidet? Wann haben wir dich krank oder im Gefängnis gesehen und sind zu dir gekommen? Und der König wird antworten und sie zu ihnen sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr getan habt, einen von diesen meinem geringsten Brüdern, das habt ihr mir getan. Was ihr getan habt, einem von diesen meinen geringsten Brüdern oder Schwestern, das habt ihr mir getan. Halleluja. Ganz praktisch. Diese Worte hat Jesus in Israel gepredigt. Er ist zunächst einmal zu seinem Volk gesandt worden. Jesus ist Jude. Der ist Jude. Der war Jude. Der ist Jude. Der wird immer Jude sein. König der Juden. König der Welt, König aller Könige, unserem König. Halleluja, aber der ist Jude. Und er sprach hier zu seinem jüdischen Volk, zu seinen Brüdern, die kleinsten meine Brüder, hat er gesagt. Das gilt natürlich für uns. Absolut, überhaupt keine Frage. Das, was Jesus spricht, alle Versprechungen Gottes, alles, was er spricht, hat ein prophetisches Element. Natürlich spricht er zu uns. Und es gilt, wenn wir die Bedürftigen helfen in unserer Umgebung. Aber hier, ich möchte einfach betonen, dass er das gesagt hat in diesem Zusammenhang. Er sprach zu seinen jüdischen Geschwistern und er sprach um seine jüdischen Geschwistern. Okay? Das heißt, es ist richtig und recht, dass wir die Juden segnen, auch physisch gesehen, ob die nun Christen sind oder nicht. ob die nun wiedergeboren sind oder nicht, die geringsten diese, er geht mit ihnen ein bisschen anders um als mit den Nationen. Wir haben gehört, wie sie eigentlich der Weinstock sind. Amen. Aus dem Judentum, das ist ja unsere Wurzel. Das ist die Wurzel, die uns trägt. Das Heil kommt von den Juden. Aber wie wir jetzt mit Juden oder wie wir sie betrachten, wir sollen sie betrachten als diese ganz besonders Volk. Die sind beschrieben als rebellisch, als hartnäckig, eigennützig. Die sind beschrieben als die, die gerne in Götzendienst fallen, die gerne ihren eigenen Weg gehen. So sind sie beschrieben. So sind wir auch beschrieben. Keine großen Unterschied. Aber die Juden, die dürfen nicht so sein wie andere Nationen. In Syrien darf die Regierung seine eigenen Volk umbringen. Aus den Gazastreifen dürfen die Palästinenser Raketen abschießen auf Israel. In Sderot Tag für Tag für Tag fallen Raketen auf eine Bevölkerung. Die haben 15 Sekunden, irgendeinen Schutzbunker zu finden. Und es kommen Leute um, es werden Häuser zerstört. Wo ist der Aufschrei? Wo ist es? Es fehlt. Aber in eine militärische Aktion wird eine israelische Soldat, macht er irgendeinen Fehler, wird die ganze Nation verurteilt. Als ob sie kein Recht hätten, sich zu verteidigen. Als ob Israel eine Aggressornation wäre. Leute, hello, wach auf. Wer ist hier angegriffen? Wer muss sich schützen mit allen Mitteln? Warum steht eine Mauer dann in Israel? Warum steht diese blöde Schutzmauer? Meinst du, dass die Israelis das gerne gebaut haben? 98% der Terroranschläge sind dadurch gestoppt. Das Volk lebte alltäglich in Gefahr von diesen Selbstmordattentätern. Und Hunderte kamen um, bis sie endlich gesagt haben, okay, jetzt reicht's, jetzt stellen wir die Mauer auf. Du willst so sein? Okay, du willst so sein, wir halten dich zurück, wir lassen dich nicht mehr rein. Und damit ist diese Terrorwelle gestoppt worden. Wie werden wir reagieren? Wie werden wir hier reagieren, wenn alle so 2-3 Mal am Tag eine Sirene losging? Und wir müssten im Bunker fliehen. Das könnten wir in 15 Minuten gar nicht schaffen, Leute. 15 Sekunden. Werden wir gar nicht schaffen. Aber wir verurteilen Israel, weil sie sich schützen. Da müssen wir vorsichtig sein. Wir können eine Stimme für Israel sein, egal wo wir sind. Weil diese Einstellung und das, was die Medien uns sagen, gibt uns so ein verwirrtes Bild. Und wir können sagen, hey Leute, es ist eigentlich nicht so, wie die es sagen. Römer 11, 11-12, da heißt es, da sagt Paulus, so frage ich nun, sind sie gestrauchelt, damit sie fallen? Er spricht jetzt von den Juden. Das sei ferne. Sondern durch ihren Fall ist den Heiden oder den Nichtjuden das Heil widerfahren, damit Israel ihnen nacheifern soll. Damit Israel eifersüchtig sein wird. Wir sollen, unsere Berufung Israel gegenüber ist, dass Israel eifersüchtig sein wird auf das, was wir in Jesus haben. Nun, was würde eine Jude eifersüchtig machen? Was will er denn, was wir haben? Wir gehen so rum, ja, ich bin Christ. Ja, und? Was hast du, das ich nicht habe? Ich habe doch das Gesetz, die Propheten, ich habe das Wort Gottes, ich bin auserwählt vom Herrn. Was hast du, das ich nicht habe? Warum soll ich eifersüchtig sein auf dich und irgendwie das, was du hast, haben wollen? Ich denke, es gibt eigentlich nur eines. Und das ist die Liebe Gottes, die in uns wohnt. Das ist den Reich Gottes, der in uns wohnt. Was macht eine Jude eifersüchtig? Worauf haben sie reagiert, als Jesus da war? Die haben ihm wirken sehen. Er hat gesagt, und die waren erstaunt und sagt, so was haben wir noch nie gesehen. Die waren verblüfft und sagen, die waren erstaunt, dass Gott den Mensch so eine Autorität gegeben hat, als Jesus geheilt hat, als er die Toten auferweckt hat, als er Dämonen ausgetrieben hat. Er spricht wie eine, der Autorität hat. Also das, was Israel eifersüchtig machen wird, ist einfach Gottes Reich, der in uns wohnt. Die natürliche, übernatürliche Art und Weise, wie wir leben. Die Liebe Gottes, die sie von uns erfahren, die sie aus unseren Taten erkennen. Das ist das, was wir tun können, um Israel eifersüchtig zu machen. Nicht, dass wir groß theologisch sprechen, ey, ihr arme Leute, ihr seid so unter dem Gesetz. Und wir sind so unter der Gnade. Hey, komm doch auf meine Seite. Und die sagen, weißt du, wenn ich dich anschaue, wenn ich die Kirche anschaue, diese Kirche, die uns über die Jahrtausenden zerschmettert hat, getötet hat, ermordet hat, was habt ihr denn, was ich haben wollte, was ich haben wollen können? Jetzt haben wir diese Berufung. Wir haben gesehen, dass es überhaupt da ist, dass wir Israel als Thema beherzigen sollen, dass wir gesegnet werden, wenn wir Israel segnen. Und das ist vielleicht eine selbstsüchtige Motivation. Okay, ja, ich will auf jeden Fall gesegnet werden, also muss ich Israel segnen. So sollen wir es nicht sehen, sondern wir sollen es wirklich als Vorrecht sehen. Und wir sollen es aus denen tun, was sie wirklich eifersüchtig machen könnte. Wir haben eine Beziehung zum Vater im Himmel, die die Juden vor Jesus nie gesehen haben. Erst Jesus hat dem Vater offenbart. Der war Gott Zebaoth, der war Gott mein Heiler, der war Gott mein Versorger und so, aber der war nicht Gott mein Vater. Das kam erst mit Jesus. Das war eine neue Offenbarung. Ich möchte gerne unseren Wert in Gottes Augen für euch mal beschildern. Und ich hoffe, dass es euch gut tut. Ich weiß, dass es euch gut tut. Es tut mir immer gut. 1. Mose 1, ab Vers 26. Und Gott sprach, lasset uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Die da herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über alle Tiere des Feldes und über alles Gewürm, das auf Erden kriecht. Und Gott schuf den Menschen zu seinem Bilde. Zum Bilde Gottes schuf er ihn und schuf sie als Mann und Frau. Gottes Ebenbild ist Mann und Frau. Halleluja. Und Gott segnete sie, alle beide, Mann und Frau, und sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllet die Erde und machet sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel unter dem Himmel und über das Vieh und über das alles Getier, das auf Erden kriecht. Bist du froh, dass du über die Würmer herrschen kannst? Also so habe ich eigentlich nie daran gedacht. Würmer. Versteht ihr, die ganze Bahnbreite, alles, was er geschaffen hat, hat er uns gegeben und wir sollen darüber herrschen. Mann und Frau. Frau, lass dich nicht von Mann unterdrücken. Mann, lass dich nicht von Frau unterdrücken, sondern respektiert einander als diese kostbare Geschöpfe Gottes. Ohne dem anderen bist du nur halb das Ebenbild Gottes. Also ob du verheiratet bist oder alleinstehend, spielt ja keine Rolle. Wir brauchen einander, um das Ebenbild Gottes darzustellen. Amen? Halleluja. Das nur, dass ihr es versteht. In Johannes 3,16 Dann, das kennt ja fast jeder, müsste jeder kennen, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihm glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Er hat uns so lieb, dass er Jesus gegeben hat. Der hat es nicht aus irgendeinem anderen Zweck, sondern er hat es aus lauter Liebe gemacht. Er hat uns lieb. Er hat uns geschaffen, dass wir ihm gleich seien. Er wollte einen Partner, einen Gegenüber. Er wollte mit uns diese Erde herrschen. Er hätte es ja alleine machen können. Aber er hat sich so überlegt, dass er sagte, nein, ich will jetzt Mensch machen und ich will Gemeinschaft haben mit ihnen. Ich will mich mit ihnen teilen. Johannes 17 sagt Jesus, Vater, die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, gebe ich ihnen. Ich teile es mit ihnen. Ich möchte, dass sie mit mir sind, wenn ich mit dir bin in Herrlichkeit. Ich möchte, dass sie eins seien, Herr, wie du eins bist mit mir und ich mit dir. Alles, was meins ist, ist deins, sagt Jesus. Alles, was deins ist, ist meins. Und sie sollen eins sein, genauso wie wir eins sind. Er lädt uns ein, er liebt uns so, dass er Gemeinschaft mit uns haben möchte, dass er uns mit hineinnimmt in seine Gottheit. Wow. Hat er das wirklich gesagt? Soll man das löschen von Band? Nein, er hat uns mit hineingenommen in seine Gottheit. Wenn wir in Epheser lesen, Gott hat ihn zu Haupt der Gemeinde gemacht, welches ist die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Wir sind gleichgemacht werden mit ihm. Er ist der Haupt, wir sind sein Leib. Wir sind als seine Braut beschrieben. Er ist unser Liebhaber. Das ist so ein verblüffendes Bild, dass wir mit Jesus so eine innige Beziehung haben, dass er uns so sieht, so innig, so intim. Wir sind eins geworden mit ihm in seinem Tod und eins geworden mit ihm in seiner Auferstehung. In 1. Korinther 13 ist eine Beschreibung der Liebe. Und ich möchte das einmal ein bisschen auseinandernehmen, weil das ist eine unmögliche Liebe. Es ist eine Liebe, der menschlich gar nicht zu fassen ist oder eigentlich zu verstehen ist. Wisst ihr noch dieses Gebet von Paulus in Epheser, Vater, gib ihnen diese erleuchteten Augen des Herzens, damit sie erkennen können, die Breite, die Tiefe und so weiter und die Liebe Christi, der alle Vernunft übersteigt. Wir dürfen begreifen und erkennen diese Liebe Christi, aber es übersteigt unseren Verstand, unser menschliches Vermögen. Wir können es begreifen, wir können mehr begreifen, als wir kapieren können. Okay? Halleluja. Die Liebe ist. Ich habe das Englische auf der einen Seite, das Deutsche auf der anderen Seite, weil die Worte manchmal hilfreich sind, um das zu verstehen. Die Liebe ist, ich lese erstmal auf Deutsch, die Liebe ist langmütig. Die Liebe ist freundlich. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Sie bläht sich nicht auf. Sie verhält sich nicht ungehörig. Sie sucht nicht das Ihre. Sie lässt sich nicht erbittern, sie rechnet das Böse nicht zu, sie freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber an der Wahrheit oder andere Übersetzung in der Wahrheit oder mit der Wahrheit. Und wer ist die Wahrheit? Jesus ist die Wahrheit. Halleluja. Sie erträgt alles, sie glaubt alles, sie hofft alles, sie duldet alles. Die Liebe hört niemals auf. Also diese Langmütigkeit, Patience heißt es auf Englisch. Das ist ein Geduld. Patience. Es ist bereit, die Liebe ist bereit zu warten. Es ist bereit, den anderen Zeit zu geben, Zeit zu lassen, Raum zu lassen, zu warten. Es ist eine Liebe, das ist mir einmal so beschrieben worden, das war sehr hilfreich. Unsere menschliche Liebe ist wie einen Pfeil mit einem Haken. Wir senden unsere Liebe aus, aber wir erwarten irgendetwas zurück. Amen. Wenn diese Liebe erwidert wird, dann geht es uns gut. Wird diese Liebe nicht erwidert, dann geht es uns schlecht. Dann ist es mies. Dann zerbricht unseren Herzen. Dann ist es hoffnungslos. Aber die Liebe Gottes hat keine Haken. Es ist einfach geradeaus, geradeaus geschossen. Ob es erwidert wird oder nicht, ändert sich diese Liebe Gottes nicht. Es bleibt genauso stark, genauso beständig, denn Gott ist die Liebe. Das ist sein Charakter. Das ist sein ewiger, fester Charakter und es ändert sich nie. Ich finde es sehr hilfreich, für mich persönlich, diese Liebe einfach auswendig zu lernen. Ich finde es hilfreich zu sagen, Herr, ich will so lieben, wie du liebst. Auch wenn es mir nicht möglich ist, auch wenn ich das nicht verstehen kann, Vater, ich nehme mir vor, so zu lieben. Herr, lass mich das mal versuchen. Herr, wenn du mir deine Charakter zuteil nimmst, nehmen lässt, dann will ich das doch mal versuchen und schau mal, was dabei rauskommt. Mehr können wir als Menschen nicht machen, Amen. Aber Tatsache ist, Gottes Wort ist aktiv und lebendig und schärfer als jedes zweischneidige Schwert. Es trennt Mark und Bein, Seele und Geist und offenbart die tiefe Motivationen des Herzens. Es wirkt. Es dringt durch. Es ist ein Schwert. Ist das ein zerstörerisches Schwert? Auf der einen Seite schon. Es zerstört falsche Festungen, falsche Gedankengebäuden, es zerstört Sünde und so weiter. Aber es ist die Wahrheit, es ist Gottes Wahrheit, es ist seine Gesundheit, es ist seine Heilung, es ist seine Liebe. Es dringt durch und es baut was. Es wiederherstellt unseren Geist, die er damals so geschaffen hat, um diese tiefe, innige Gemeinschaft mit ihm zu haben. Wir waren einmal tot im Geiste. Jetzt sind wir durch die Wiedergeburt lebendig geworden. Er hat unsere Seelen erquickt. Amen. Also, langmütig, patient. Ich lasse zu. Es ist freundlich. Auf Englisch heißt es, it's kind. Sein Herz ist den anderen gegenüber offen. Barmherzig. Barmherzig. Die Liebe eifert nicht. Die Liebe treibt nicht Mutwillen. Auf Englisch heißt es, es ist eine zwei Seiten der gleichen Münze. Love does not envy. Das heißt, die Liebe ist nicht eifersüchtig auf das, was du hast. Nur bildlich gesehen. Meine Liebe geht aus zu dir. Ich bin nicht eifersüchtig auf das, was du hast oder wer du bist oder deine Begabungen. Ich bin nicht eifersüchtig. Auf der anderen Seite auf Englisch diesen Mutwillen. Das Englische heißt, it does not boast. Das heißt, ich stelle mich auch nicht so da und sage, hey, ich habe ein neues Auto und du hast immer noch eine Schrottkiste. Ich blähe mich nicht auf, dass ich dich eifersüchtig machen will. Es ist nicht selber eifersüchtig. Und es versucht nicht, dich eifersüchtig zu machen. Zwei Seiten derselben Münze. Aber das macht das Ding komplett. Ich bin nicht auf dich eifersüchtig. Und ich versuche nicht, dich auf mich eifersüchtig zu machen. Ich liebe dich. Ich freue mich auf alles, was du hast. Und alles, was ich habe, okay, ich halte mich zurück. Ich mach das nicht groß oder so, dass ich dich nicht eifersüchtig mache. Sondern alles, was ich habe, ist deins. Sowieso. Also es ist kein Grund, dass du eifersüchtig bist. Nimm einfach. Ich gebe es einfach. Die Liebe bläht sich nicht auf. Auf Englisch heißt es, die Liebe ist nicht stolz. Er bläht sich nicht auf. Das ist ziemlich gut auf Deutsch. Sich aufblähen, sich groß machen, sich wichtig machen, dass diese Stolz, ja, ich weiß Bescheid, ich bin der Größte. Du hast es vielleicht noch nicht gemerkt, aber ich bin's. Und dann geht es weiter. Sie verhält sich nicht ungehörig. Auf Englisch heißt es, it is not rude. Ich weiß nicht, was es bedeutet auf Deutsch, ungehörig zu sein. Aber das rude, das heißt, ich achte dich gar nicht. Du versuchst mir was zu sagen und ich nehme es einfach gar nicht wahr. Ich bin beschäftigt. Ich bin zu wichtig, lass mich doch in Ruhe. Das ist rude. Oder ich sage irgendetwas, das sich nicht gehört. Das ist rude. So ist die Liebe nicht. Das macht sie nicht. Sie sucht nicht das Ihre, das ist gleich. It's not self-seeking. Es sucht nicht das Ihre. Hat keinen Haken. Ich brauche nichts von dir, um zu bestehen. Diese Liebe besteht, ob ich nun was zurückbekomme oder nicht. Das ist dir freigestellt. Du bist ein freier Agent. Amen. Und ich respektiere deine Entscheidungen, ob die für mich oder gegen mich sind. Ich respektiere das, aber das ändert gar nichts an meiner Liebe zu dir. Das können wir gar nicht kapieren, das können wir gar nicht begreifen. Aber Gottes Liebe hört, es ändert sich nicht, ob wir ihm aufnehmen oder ablehnen. Seine Liebe ändert sich nicht. Es lässt sich nicht erbittern, auf Englisch heißt es, it is not easily angered. Es wird nicht sich schnell verärgern lassen. Erbittern lassen ist für mich ein paar Schritte weiter als sich ärgern. Aber die Liebe lässt sich gar nicht verärgern. Das heißt, du kriegst von mir, wenn ich diese perfekte Liebe wäre, du kriegst von mir keine Reaktion der Ärgernis. Du kannst mir ins Gesicht spucken, du kannst mir auf die Zehen treten, du kannst mir mal schlagen, du kriegst keine Reaktion, keine Ärgerreaktion. Wow. Und wir sollen mit dieser Liebe lieben? Vergess es. Will ich nicht. Kann ich nicht, wäre besser gesagt. Konnte ich bisher nicht, ist noch besser gesagt. Weil wir können es. Wir können es. Weil wir von Gott geboren sind. Wir können es. Es ist nicht leicht. Okay, sie rechnet das Böse nicht zu. Das ist gut. Keeps no record. Die Liebe führt kein Buch über das, was du falsch gemacht hast. Es spart es nicht auf bis zu unserer nächsten Auseinandersetzung, wo ich dir das Ganze wieder ins Gesicht schmeiße. Und sage, ja, aber weißt du noch, was du hier gemacht hast und hier und hier? Was machen wir denn? Unsere ganze Waffenrüstung ist weg. Wie konfrontieren wir einander, wenn wir unser Arsenal der Vergangenheit nicht mehr haben? Aber du hast, weißt du noch, wie du das gemacht hast und so weiter? Die Liebe führt kein Buch. Es gibt kein Buch. Es gibt kein Buch. Das Vergangene ist vergangen, ist vergeben, ist unter dem Blut Jesu Christi. Strich im Sand. Das Vergangene ist vergangen. Fangen wir jetzt neu an. Jeden Tag, Tag für Tag. Fall zu Fall. Nicht nur Tag zu Tag, sondern Fall zu Fall. Es führt überhaupt kein Buch. Wow. Das ist groß. So liebt Gott uns. Verstehst du, wie wertvoll du bist in seinen Augen? Wenn du so wertvoll bist in seinen Augen, dann ist deine Nächsten auch genauso wertvoll in seinen Augen. Wenn Gott so mit uns umgeht, wie sollen wir miteinander umgehen? Amen. Das ist tief, Leute. Das ist tief. Das ist Wahrheit, der so tief geht, es ändert dein Leben heute, wenn du es zulässt, und es verändert dein Leben von nun an. Es erlaubt dir, in einen Segen zu wandeln, die du zuvor nie gekannt hast. Das macht jeden eifersüchtig, nicht nur die Juden. Leute schauen dich an, wenn du so lebst, und die sagen, ich muss das haben, ich muss das haben. Mein Herz verlangt so sehr nach genau das, was ich in dir sehe. Das ist das Evangelium. Das ist das Königreich Gottes, die wir in uns tragen. Was bricht diese Härte in uns? Was kann diese Härte brechen? Es ist unser Wille. Du bist eine freie Agent in Christus Jesus. Es liegt an dir. Es liegt nicht an ihm. Seine Liebe ändert sich nicht. Amen. Es ist da. Es ist da für dich in diesem Augenblick und es wird immer für dich da sein. Die Liebe freut sich nicht über die Ungerechtigkeit, sie freut sich aber mit der Wahrheit. Das liebe ich. Hier steht in der Lutherbibel, heißt es an der Wahrheit. Ich weiß nicht, wie Schlachter oder Elberfelder das übersetzt, aber auf der NIV, die New International Version, ist das Wort, die but rejoices with the truth. Und als ich das zum ersten Mal gesehen habe, hat irgendwas in mir gehüpft. Das habe ich noch nie gesehen. Und die andere Übersetzung, King James und was auch immer, New American Standard, es gibt so viele Übersetzungen. The New International Version ist das einzige, der dieses, das ist so übersetzt. Aber ich hatte sofort ein Zeugnis in meinem Geist. Ich sagte, ja. Mit Jesus, Herr, ich freue mich mit dir. Du freust dich nicht an die Ungerechtigkeit. Das weiß ich. Es ist dir keine Freude, wenn du meine Sünden anschaust, wenn du siehst, wie hart ich mal bin, wie dumm ich handle, wie falsch ich reagiere. Das macht dir bestimmt keine Freude, Herr. Aber du freust dich mit mir. Rejoices with the truth. In dem Moment, Herr, wo ich mich umkehre, bist du voll da mit deinen Armen offen und sagst, ja, endlich, mein Sohn, komm. Meine Tochter, komm, lass mich dich einfach umarmen. Finde doch Ruhe jetzt mit mir zusammen. Wir freuen uns aneinander und so weiter. Halleluja. Halleluja. Die Liebe erträgt alles, glaubt alles, hofft alles, duldet alles. Jetzt auf Englisch ist da was ganz Kostbares hier offenbar. Sie erträgt alles, heißt aus Englisch, it always protects. Es schützt immer. Nicht nur ertragen, sondern es schützt immer. Es vertraut immer. It always trusts. Es vertraut. Ich vertraue dem Herrn immer. Ich vertraue immer. Ich vertraue darauf, dass diese Liebe Gott vertraut. Also sehe es da, ja, von Gottes Standpunkt aus. Meine Liebe vertraut immer. Meine Liebe schützt immer. Meine Liebe hofft immer. Meine Liebe endures, duldet oder es endures, endurance. Was sagt man da? Aushalten. Aushalten. Es hält aus. Meine Liebe hält alles aus. Also habt keine Angst, mein Kind. Meine Liebe hält es aus. Ich halte sogar dich aus, sagt Gott. Halleluja. Ich halte dich aus. Ich werde dich immer schützen. Ich würde immer darauf vertrauen, dass du eigentlich mich hören möchtest. Ich kenne dein Herz. Eigentlich habe ich dich doch geschaffen. Ich weiß genau, was da in deinem kleinen Pumpe läuft, in deinem Geiste läuft, in deinem Gehirn läuft. Ich kenne dich durch und durch. Ich vertraue darauf, dass du einmal auf meine Liebe reagierst. Bis dorthin, wumm, wumm, hast du es. Ein solide Balken der Liebe und du brauchst es nur irgendwann mal erfassen. Es ist da für dich. Halleluja, es hofft alles. Und die Krönung, die Liebe, hört niemals auf. Halleluja, Psalm 139. Verstehst du, wie wertvoll du bist? Verstehst du, was einen Stellenwert du hast in Gottes Augen? Ich weiß nicht, ob du es kapiert hast oder nicht. Das ist Samen auf guten Boden. Nimm doch diese Samen auf. Ich vertraue darauf, dass das, was du heute hörst, das wird dich beeinflussen für den Rest deines Lebens, wenn du es zulässt. Lass es auf guten Boden fallen. Psalm 139 sagt David, Herr, du erforschest mich und du kennst mich, ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne, ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege, denn siehe, es ist kein Wort auf meine Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Boah, kennt er uns oder kennt er uns nicht? Halleluja. Von allen Seiten umgibst du mich. Du hältst deine Hand über mir. Schützt immer. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist? Und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nehme ich die Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir. Und die Nacht leuchtete wie der Tag, Finsternis ist wie das Licht für ihn. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in deinem Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken. Wie ist ihre Summe so groß? Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Am Ende bin ich noch immer bei dir. Es war alles zu viel für ihn. Er konnte das nicht erfassen. Gottes Geist hat ihm eine Offenbarung gegeben von der Tiefe Gottes Liebe, seine Fürsorge und seine Mitarbeit bei unserer Erschaffung, vor der Welt überhaupt geschaffen wurde, hat er sich hingesetzt und er hat gesagt, naja, Bernhard, Gudrun, okay, dann schreiben wir erstmal auf, was wir mit euch machen. Ich mache einen Plan für euch, jeden Einzelnen. Okay, ja, du wirst auch in dieser Generation da sein. Wunderschönen Plan. Oh, ich kann es kaum erwarten, bis du kommst. Ich kann es kaum erwarten, bis du geboren wirst. Denn ich habe solche Pläne mit dir. Nicht nur für diese Welt, sondern auch für die zukünftige. Er hat Pläne für uns als seine Kinder. Und er hat nur darauf gewartet, bis wir kommen. Er hat sich gefreut darauf. Wie viele Jahre hat er sich freuen müssen, bis wir gekommen sind? Wie viele tausende Jahre hat er gewartet? Aber schon bevor er alles angefangen hat, hat er sich hingesetzt und sagt, ja, so eine, den brauchen wir auch. Und mit dieser Berufung, diese Begabungen brauchen wir, den gebe ich ihm, ja, ich bereite ihm vor, alles klar, ich kann es kaum erwarten. Und wir haben alle eine Rolle zu spielen, in die Erfüllung seines Planes. Oh, was für eine Gnade. Was für ein Geschenk. Was für ein Vorrecht haben wir, die wir Jesus kennen dürfen. Was für eine wunderbare Wandel haben wir im Herrn. Was für eine Kraft und eine Macht. Was für eine Liebe. Wir können wandeln so anders, als wir wandeln. Wir können so wandeln, wie Jesus wandelt. Er lädt uns dazu ein. Er sagt, reagiere doch anders als diese Welt. Ihr seid nicht mehr von dieser Welt. Schleppst du immer noch deine Leiche mit? Ist es mühselig und mühsam? Schüttle ihm doch los. Sag, ich bin eine neue Kreatur in Christus. Ich will wandeln mit dir, Jesus, in diese Liebe. Lerne es auswendig und sag, Herr, heute nehme ich mir vor, dein Volk, du brauchst auch nicht so weit entfernt anzufangen. Du kannst sagen, meine Ehefrau, meinen Ehemann, meine rebellische, hartnäckige, dickköpfige Kinder. Du kannst dort anfangen, wo du anfangen musst. Aber fang irgendwo an und sagen, Herr, ich nehme mir vor, so zu lieben. Und ich sage dir, ich garantiere dir, innerhalb von wenigen Tagen fängst du dich an zu verändern, weil Gottes Wort ist lebendig und aktiv. Und es hat seine Wirkung an uns. Das ist dort, wo wir uns nicht auf unseren eigenen Verstand verlassen, sondern wir vertrauen auf Gottes Wort. Wo wir sagen, Herr, ich lass mich jetzt verändern von deinem Wort. Ich lass mich jetzt verändern und dann proklamiere das. Schreib es dir auf. Und steck es irgendwo, wo du es immer siehst und sag, Herr, so will ich jetzt lieben. Ich liebe sie so. Geduldig? Nein, ich bin nicht geduldig, Herr. Ich liebe sie? Nein, da bin ich auch nicht so. Herr, du musst an mir arbeiten. Wie soll ich das machen? Sie ist doch unmöglich. Er ist unmöglich. Wie kann man so einen lieben? Herr, mein Gott, ich kann es gar nicht mal anschauen, ohne dass ich mich ärgere. Gott, ich kann das nicht. Geht es nicht. Aber Herr, ich nehme mir vor, ich liebe sie, weil du es so sagst. Versuch das doch mal eine Woche lang, zwei Wochen lang. Und dann wirst du nie mehr aufhören. Halleluja. So, danke Vater für diese Zeit, die wir miteinander verbringen dürften. Danke Jesus für deinen Heiligen Geist. Danke, dass du uns so gesegnet hast. Und Vater, lass dieses Samen Wurzeln schlagen in uns. In Jesu Namen, Herr. Dass diese, dein Volk, rausgeht und ihre Welt verändert, weil wir anders sind. Weil du es für uns gemacht hast, Jesus. Herr, ich danke dir für die Zeit, die wir hatten. Ich segne jeden Einzelnen von euch auf eurem Heimweg. In Jesu Namen, kommt nicht nur heil nach Hause, sondern sei Botschafter an Christi Stadt, dort wo ihr seid.